Spaß? Jawohl, sehr gut. Also ich habe wunderbar gegessen. Hey, das war mega. Das ist ein abartig gutes Frühstück. Vielen Dank alle, was ihr mitgebracht habt. Vielen Dank für die Zeit mit euch gemeinsam hier heute Morgen. Ich habe hier noch zusätzlichen Obstteller dabei. Darum geht es heute so ein bisschen, auch im Gottesdienst, um Obst, Früchte. Das Ding ist nur, ich habe das schon vorher mal... Jawohl. Ich habe hier eine super, super leckeren Obstteller. Das Ding ist nur, das sieht zwar gut aus, aber es ist Plastik. Plastik. Also es sieht perfekt aus. Es hat die richtige Farbe. Es hat nicht das richtige Gewicht zugegeben, ja. Aber es sieht zum Anbeißen aus. Ich habe die bei Nagels mir ausgeliehen. Und Martina hat mir erzählt, die haben bei sich in der Deko so Dinger stehen, da sind Bissspuren drin. Ja? Spricht für die Qualität. Ja? Super geformt und ganz ehrlich, es verdirbt nie. So eine Plastikfrucht, die geht ja nicht kaputt. Die könnte ich jetzt hier so ein Jahr lang liegen lassen und wiederholen und dann sieht die immer noch so gut aus. Boah. Könnte man doch eigentlich Werbung machen für Plastikfrüchte, oder? Plastikfrüchte haben offensichtlich hier einen neuen Status bei uns hier. Das Leben von manchen Christen sieht genauso aus. Wie so eine Plastikfrucht. Ich nenne es mal die Plastikchristen. Plastikchristen, das ist kein biblischer Begriff, keine Sorge, ja, gab es damals noch nicht Plastik. Aber ich will ein bisschen erklären, was ich damit meine, nämlich ein makelloses Leben. Du guckst dir von außen an und du denkst so, ja, also sehen eigentlich alles gut aus bei denen. Ich glaube, die Familie, das läuft bei denen, der Umgangston, das Benehmen ist höflich. Ja, das ist, wirkt ganz gut. Aber es ändert sich auch nichts. Es ist unveränderlich. Ihr Verhalten ist immer dasselbe. Nach außen höflich, freundlich, nichts auszusetzen, keine Frage. Vielleicht ein bisschen kühl innerlich, distanziert. Sie bleiben eher für sich. Aber vor allem, sie wachsen auch nicht. Es verändert sich nichts. Die Orange, die ist echt. Hier in dem Teller. Der Unterschied zu einer echten Frucht ist, die hat Fehler. Und wenn du genau hinguckst, dann siehst du hier so Marken und ein bisschen Dellen. Ja, das ist nicht die hübscheste Frucht, so, ja. Aber sie ist echt. Oh, das riechst du auch, das riecht gut. So eine echte Frucht, die ist in der Lage zu reifen. Von einer grünen Frucht zu einer reifen Frucht, zu einer weichen Frucht. Aber der entscheidende Unterschied ist, da ist Leben drin. Sie lebt. Sie ist sogar in der Lage, Leben weiterzugeben. Wenn du so eine Frucht nimmst, die kannst du einpflanzen und da kommt ein Baum raus und dieser Baum ist wiederum in der Lage, ganz viele tausende weitere Früchte zu produzieren. Sie lebt. Wir sind gerade mitten in dieser Predigtreihe, wo es darum geht, wie ein Leben in Kraft und in Vollmacht aussieht für uns als Christen in diesem Bund und Königreich. Und eine kurze Zusammenfassung, falls ihr einen Teil verpasst habt, das baut alles so ein bisschen aufeinander auf. Muss ich meinen Drücker nehmen? Wir haben angefangen, da ging es um die, nennt es mal die Handschuhpredigt, ja, vielleicht erinnert ihr euch, was füllt uns aus? Schon von ganzem Anfang hat sich Gott Beziehung als zentralen Schlüsselpunkt für unser Dasein ausgedacht. Ohne, dass du gefüllt bist von Gott, ist dein Leben nur ein Handschuh, aber ohne Kraft, ohne Vollmacht. Nur in Verbindung zu ihm können wir leben und so ist jeder Mensch von uns designt, von Anfang an. So bist du gedacht. Das ist nicht nur so ein christliches Add-on, sondern so sind wir geschaffen. Mit Carsten haben wir eins weitergeguckt schon, und zwar, wie Jesus diesen neuen Bund, der im Alten Testament gedacht war, aber kaputt gegangen ist, wie er ihn wieder aufrichtet. Nächste Woche, kleiner Spoiler, das mussten wir ein bisschen umsortieren, werden wir hören, wie durch Jesus dieses Königreich aufgebaut wird. Und heute werden wir in dem Doppelding uns anschauen, was es bedeutet, als Jünger ganz konkret zu leben. Wie geschieht Veränderung in unserem Leben als Christen? Wie geschieht Frucht, Leben, was bedeutet das? Was steckt da dahinter? Wie können wir leben aus Identität und der daraus gehörenden Autorität, die wir haben? Bevor ich loslege, bete ich mit uns. Geliebter Herr Jesus, danke, dass du mitten unter uns bist und ich möchte dich bitten, dass du redest. Dass Es geht nicht darum, Menschenwort groß zu machen, sondern dich. Wir wollen dich verherrlichen, dir alle Ehre geben. Herr Jesus, lehre uns, lebendige Früchte zu sein, die vielleicht nicht makellos sind, aber aus denen Leben entsteht. Und das können wir nicht alleine, Herr. Wir brauchen dich dafür. Lerne uns, lehre uns heute, Herr. Amen. Was hat das mit Früchten zu tun? In der Bibel werden Früchte bezeichnet als das Ergebnis deines Lebens. Also das, was aus deinem Leben rauskommt, der Output. So. Und dann gibt es jetzt Früchte, das sind tote Früchte, die sehen vielleicht gut aus, aber die haben weder Ewigkeitswert noch sonst irgendeinen richtigen Wert, sind tot. Und es gibt lebendige Früchte, gute Früchte. Vielleicht so ein Beispiel. Oder drei Beispiele. Ein Ehepaar. Ein Ehepaar sagt, oh, wir streiten nie. Bei uns gibt es keinen Streit mehr. Komm mal richtig, das passt alles. Aber eigentlich meinen sie damit, wir reden nicht mehr miteinander. Wir haben uns schon längst arrangiert, wir leben nebeneinander her. Ja, wir streiten nicht, aber eigentlich, weil wir keine Beziehung mehr miteinander haben. Die Beziehung ist auf dem Todpunkt. Eine lebendige Ehe würde bedeuten, das Beste für den anderen zu wollen, miteinander zu ringen und zu lernen, einander zu vergeben. Da ist Leben. Oder in der Gemeinde, eine Plastikfrucht wäre, wenn da einer ist, der vielleicht unglaublich viele Bibelverse kennt. Der kennt sich richtig gut aus und der kann zu jeder Situation was sagen und mitdiskutieren. Der ist da richtig fit, kann argumentieren. Aber das ist wieder nur der äußere Schein, denn im Umgang miteinander, da ist er super hart. Keine Liebe, das ist so eine, ja, ich zeig dir jetzt, ich kann dir genau argumentieren, wie das funktioniert, das ist unbarmherzig. Du hast einen Fehler gemacht, das muss ich dir jetzt aber sagen. Lieblos. Echte Früchte würde bedeuten, ja, wir machen Fehler. Und wir bereuen sie und wir entschuldigen uns, wir werden demütig dabei. Und wir wachsen immer mehr hin zu Jesus. Oder am Arbeitsplatz, Plastikfrucht wäre, dem anderen zu erzählen, ja, ich bin Christ, ich gehe da in die Gemeinde, so und so. Und in der nächsten Gelegenheit, wenn gelästert wird, bist du voll mit dabei. Da kommt die Frucht nicht raus. Echte Frucht wäre, wenn du Frieden bringst in die Gespräche. Was macht den Unterschied? Was macht den Unterschied zwischen einer lebendigen Frucht und einer toten Frucht? Woher nimmt die lebendige Frucht die Kraft, Fehler einzugestehen, Vergebung zu erbitten? Und jeder, der verheiratet ist, weiß, wie schwierig das ist, zu sagen, es tut mir leid. Boah, also innerlich, das kostet jedes, egal wie lange du verheiratet bist, ihr könnt mir nichts erzählen, es kostet jedes Mal wieder neue Kraft. Woher nimmt die lebendige Frucht diese Kraft zu einem veränderten Leben? Frieden zu stiften. Der zentrale Bibeltext für heute, da haben wir auch wieder unsere Doppelhelix mit drin, steht in, ja, ich hoffe, man kann es lesen, in Johannes 15, wer mitlesen möchte, Johannes 15, Vers 4 bis 8. Und ihr dürft mal gerne mitzählen, wie oft das Wort bleiben in diesem Text drin vorkommt. Wir werden lesen, okay? Dort heißt es, Jesus erzählt es, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr. So auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie oft war bleiben? Wer hat mitgezählt? Super, ihr seid, ja, gut gemacht. 7-mal, jawohl, Kontrolle. 7-mal, wer hat mitgezählt? Sehr gut. Der Schwerpunkt liegt eindeutig, bleibt bei mir, bleibt in mir, um Frucht zu bringen. Um Frucht zu bringen. Diese Doppelhelix ist auch hier wieder das gleiche Muster. Ohne Identität, ohne zu bleiben in Christus, keine Chance, Frucht zu bringen. Das wird nicht funktionieren. Keine Chance. Was macht diese Frucht so lebendig? Wenn sich die Frucht mit dem Weinstock identifiziert. Wenn sie sagt, ich bleibe da dran, ich bin Teil des Weinstocks. Ich versuche nicht von mir aus jetzt Kraft rauszupressen, Frucht zu sein, ich bleibe am Weinstock. Wenn ich das auf einen Satz mal zuspitzen dürfte, dann würde ich sagen, es ist unmöglich, Frucht zu bringen, ohne an Jesus zu bleiben. Es ist unmöglich, Frucht zu bringen, ohne an Jesus zu bleiben. Jesus sagt, ich bin wie dieser Weinstock. Und wir sind die Früchte, das war unser Leben, was rauskommt, das sind unsere Früchte. Am Weinstock Jesus zu bleiben bedeutet, ich beziehe meine Kraft, meine Identität vom Stamm von Jesus und nicht aus meiner Leistung, nicht aus meiner Arbeitskraft, nicht aus dem, was ich in der Gemeinde tue, nicht aus dem, was meine Nachbarn denken, nicht aus dem, wie schön mein Haus ist oder wie gut es auf meiner Arbeit läuft. Nachfolger zu sein bedeutet zuerst einmal nichts anderes als, meine Identität ist in Christus. Darf ich dich fragen, was ist deine Identität? Schwierige Frage für so vorne mal ganz kurz, aber woher beziehst du die Kraft für deinen Alltag? Was ist deine Kraft zu sagen, ich schaffe diesen Tag? Wenn Gott dein Herr ist, dann spricht Jesus dir Folgendes zu. Du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Das spricht Gott dir zu, deine Identität. Und wisst ihr Väter, jetzt mal ein kurzer Sidewalk für die Väter, wisst ihr, was das mit eurem Kind macht, wenn ihr zu eurem Kind sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter? Das macht was mit einem Kind. Ich bin stolz auf dich. Du gehörst zu mir. Umgedreht, ich weiß nicht, ob eure Eltern noch leben, aber angenommen, eure Väter kommen zu euch und sagen zu euch, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Das macht was mit einem. Wenn der Papa das zu dir sagt, egal was passiert, du darfst immer nach Hause kommen. Du bist meine Tochter, mein Sohn. Nimm dir den Haustürschlüssel mit, damit du weißt, du kannst jederzeit hier wieder reinkommen. Hier kriegst du meine Kreditkarte. Wenn was ist, zahl damit. Meine Kreditkarte gehört dir. Wenn irgendwas sein sollte, ich bin da, die Haustür ist offen. Wenn du das zu deinem Sohn sagst, zu deiner Tochter, dann macht es was mit ihm. Es verändert, wie er auftritt oder sie, wie sich verhält, mit einem Bewusstsein dafür, wer er ist, mit einer Sicherheit, mir kann nichts passieren, Papa ist da, ich kann da immer wieder hin. Genau das ist es, was Gott dir zuspricht, wenn du ihm nachfolgst. Du bist mein Sohn, meine Tochter. Ich liebe dich noch lange, bevor du auch nur irgendetwas für mich tun könntest. Und das wird auch so bleiben. Ich gebe dir die Schlüssel, ich gebe dir die Vollmacht in die Hand des Heiligen Geistes. Was meines ist dein, spricht Gott. Und wenn irgendetwas ist, dann bin ich für dich da. Und selbst wenn du einmal auf der Erde stirbst, meine Tür ist offen. Du weißt, wo du am Schluss hinkommen wirst. Deine Identität ist nicht, naja, ich muss jetzt hier am besten erreichen auf der Welt, was ich rausholen kann. Deine Identität ist am Schluss, ist die Tür offen. Und das macht was mit uns. Diese neue Identität in Christus, die hat die Kraft, unser Leben auf den Kopf zu stellen. Denn aus Identität folgt immer auch Autorität. Wer seine Identität kennt, der kann seine Autorität richtig einsetzen. So ein Beispiel, meine Kinder sind alle nicht da, diese Woche am Essenstisch, ohne Namen, da wird ein Kind beleidigt mit dem Stichwort du Pupsebär und es bricht in Tränen aus. Wie hat zu mir Pupsebär gesagt? Wir als Eltern, wir grinsen so ein bisschen drüber, wir sagen, da können wir drüber stehen, ich weiß, wer ich bin. Da musst du dich doch nicht aufregen drüber. Aber wenn von außen was kommt, ich nenne mal Druck, wenn irgendwas passiert, dann zeigt sich, was steckt drin, was ist meine Identität? Wer seine Identität kennt, kann seine Autorität richtig einsetzen. Beispiel 2, vielleicht so ein bisschen näher bei uns dran, stell dir vor, jemand kritisiert dich, vielleicht sogar öffentlich, vielleicht sogar unfair. Auf der Arbeit, in der Gemeinde, wo auch immer. Ohne Christus wirst du dich entweder verteidigen, hart werden oder bitter werden. Aber wenn du deine Identität in Jesus hast, dann weißt du, wer du bist. Dann hängt deine Identität nicht an der Meinung von dieser Person. Dann kannst du zuhören und vielleicht sogar sagen, danke für den Hinweis. Das ist Autorität. Wer seine Identität kennt, kann seine Autorität richtig einsetzen. Von Jesus lesen wir, dass er seine Identität sehr gut kannte und genau darum in der Lage war, sich selbst zu erniedrigen. Jesus hat es uns vorgelebt. Das Bewusstsein dafür, wer er war und wohin er gehen wird, das hat den Unterschied gemacht, wie Jesus aufgetreten ist. In Johannes 13, Vers 4 bis 5 lesen wir, da steht Jesus und da heißt es im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und von Gott hin und zu Gott hinging, von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinernes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinernen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Ich habe mich früher mal gefragt, warum steht hier, dass er im Bewusstsein handelt? Na, ich habe mir gedacht, naja, das steht hier, um klarzumachen, Jesus weiß alles, der kennt sich schon aus, der weiß, was in der Zukunft passieren wird. Aber das wusste er davor ja auch schon. Das hat ihn nicht auf einmal in Bewusstsein überdrungen, so jetzt weiß ich, was passieren wird, so. Das ist ihm nicht spontan eingefallen, sondern das Wort Bewusstsein, was hier drin steht, im Griechischen Eidos, das meint nicht nur bloßes intellektuelle Kenntnis im Sinne von Wissen, sondern eine tiefe existenzielle Gewissheit, wer ich bin. Ein Wissen, ein tiefes davon. Etwas, was ihn durchdringt und prägt, das ganze Handeln von Jesus. Es ist eine innere Klarheit, die ihn befähigt, in einer vollkommenen Freiheit und Liebe zu dienen. Er weiß, woher er kommt und er weiß, wohin er gehen wird. Und deswegen kann er dienen. Das Wissen darum, wer er ist und wohin er geht, das macht ihn nicht aufgeblasen, könnte man auch sein. Ja, ich bin Gott, ich weiß, wohin ich gehe, ich werde immer gerettet, ihr nicht. So. Nein, es macht ihn demütig. Es macht ihn nicht hochmütig, sondern sanft, dienend. Das sagt er auch, wer der Erste sein will, der diene den anderen. Jesus, der Sohn Gottes, höchstpersönlich. Wenn du mit Muslimen im Gespräch bist, das geht gar nicht. Gott kommt runter und dient. Er erniedrigt sich zum Sklavenarbeiter. Wer seine